Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ein packendes Revierderby liegt hinter uns. Beide mit Vollgas nach vorne, Chancen en masse. Ich glaube, der BVB in der ersten Halbzeit mit über 20 Torschüssen. Traumhafte Kombinationen, aber halt keine Tore. Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 9. Spieltag mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_eckner. Hallo.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter ist @ramc. Grüß dich.
Grüß dich.
Was nimmst du von diesem Spieltag mit in die Woche, Christopher?
Von diesem Spieltag ist es echt schwer, groß was mitzunehmen, weil die Ergebnisse eigentlich nicht so viel hergegeben haben. Am ehesten vielleicht noch würde ich mitnehmen, dass sich die Tabellensituation im unteren Drittel doch etwas mehr verfestigt. Vor allem Ingolstadt und Wolfsburg sind hier zu nennen. Das sind sicherlich Mannschaften, die vielleicht auch bei uns in dem Podcast demnächst nochmal etwas stärker wiederum in den Fokus rücken werden.
Haben wir schon gesprochen über beide, ja? Dürfen wir nicht vergessen. Also da haben wir schon ein Näschen gehabt, dass es vielleicht nicht so gut laufen könnte. Konstantin, was nimmst du mit in die Woche?
Ja, um mal ein sehr bekanntes Zitat zu bemühen, im Hinblick auf die komplette bisherige Bundesliga-Saison, würde ich sagen, vom Feeling her habe ich ein ungutes Gefühl.
Für die Qualität an der Spitze, für die Qualität der Liga insgesamt?
Insgesamt, es kommt noch nicht so richtig das Feeling rüber, gefühlsmäßig. Irgendwie, weiß ich so, es plätschert noch ein bisschen vor sich hin. Das ist natürlich einerseits, weil die Bayern an der Spitze jetzt nicht so überzeugen oder jetzt natürlich doch die Mehrheit der Spiele gewinnen, aber.
Ja, 7 Siege, 2 Unentschieden aus 9 Partien, das ist natürlich schon.
Ja, aber es ist natürlich nicht so beeindruckend, was sie dann direkt jetzt zeigen.
Ja, klar, aber sie punkten halt
sie
trotzdem
gewinnen natürlich, aber das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht gerade so begeistert dann. Also, wenn man eigentlich mit so mittelmäßigen Leistungen dann trotzdem vieles gewinnt, das zeugt ja auch nicht gerade davon, dass jetzt die Post abgeht in der Bundesliga. Und dann zum anderen eben hat sich so eine kleine Spitzengruppe nicht etabliert, weil die Punktabstände sehr, sehr eng sind, aber es gibt natürlich einige Mannschaften, die es so ein bisschen rauskristallisiert haben, die jetzt in der Frühphase und im ersten Viertel der Saison eben sich da oben ein bisschen festsetzen, aber von denen ist jetzt auch keiner so komplett überzeugend, als sogar RB Leipzig womöglich noch am ehesten herauskristallisiert als irgendwie fester Bestandteil da oben. Ansonsten, ich meine, Dortmund hat jetzt einige Spiele gehabt, wo sie Punkte liegen lassen haben. Hertha lässt auch Punkte liegen hier und da, jetzt gegen Hoffenheim. Also es ist irgendwie noch nicht so richtig. Das Gefühl kommt noch nicht so richtig rüber, dass die Bundesliga-Saison wirklich jetzt auf vollen Ton. Kann sich natürlich auch ein Spiel ändern, aber aktuell, ja, sehe ich es noch nicht ganz so.
Ich finde ja zumindest dann trotzdem mal interessant, dass Leipzig, Hoffenheim, Hertha BSC auch wieder da vorne mit dabei sind, Köln auch noch im oberen Drittel, also dass man da mal neuere Mannschaften sieht oder Mannschaften, die man sonst so zu dem Zeitpunkt nicht mehr da vorne sieht. Und die Nagelsmann-Tabelle werden wir vielleicht in Zukunft auch weiterhin dann vor und nach den Spieltagen sehen. Ich habe übrigens immer ein gutes Gefühl vom Feeling her, wenn wir uns hier treffen. Und heute sprechen wir über das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Ein 0-0 und Christopher, ich finde, ja, man hat den beiden Mannschaften schon angemerkt, dass irgendwie so die Devise verlieren verboten drüber stand und wenn es dann mit einem Dreier klappt, gut, aber wenn es dann halt nur ein Punkt ist, auch in Ordnung und am Ende war es halt dann dieser eine Punkt.
Findest du, dass das beide Mannschaften so angegangen sind?
Ich finde Dortmund halt, ich kann nicht ganz verstehen, was mit Dortmund in der ersten Halbzeit los war. Also ich finde es komisch, dass Dortmund erst in der zweiten Halbzeit so aufgedreht hat. Ich finde, dass in der ersten Halbzeit Schalke gut nach vorne gespielt hat und in der zweiten Halbzeit, vor allem in der zweiten Halbzeit gilt diese Devise für Punkte sind in Ordnung, dann natürlich vor allem für Schalke.
Ja, ich glaube, das war schon so die Herangehensweise von Weinzierl, die taktische Formation, das 5-3-2, die teilweise Mannorientierung, die hin und wieder zu sehen war und das doch sehr verdichtende Mittelfeld, haben wir eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung es halt gehen soll, nämlich erstmal Gegentor vermeiden und dann vielleicht den einen oder anderen Konter setzen, um über und darüber dann zum Torerfolg zu kommen. Ich meine, der BVB ist anfällig gewesen oder ist anfällig in dieser Saison. Es war jetzt bis auf Darmstadt und Warschau, war Schalke jetzt die dritte Mannschaft, die es erst überhaupt nicht geschafft hat, ein Gegentor zu erzielen. Also das zeugt dann schon so ein bisschen davon, dass das halt alle anderen Mannschaften gegen den BVB eigentlich irgendwie hinbekommen, trotzdem ein Tor zu erzielen, weil die Abwehr ja nicht unzureichend ist, aber dann halt teilweise auch zu viele individuelle Fehler macht, dann auch vielleicht das ein oder andere Mal zu viel ins Risiko geht. Das haben wir ja hier an der Stelle schon ein bisschen besprochen. Das war gestern nicht der Fall, beziehungsweise war es vielleicht auch in der zweiten Halbzeit dann auch ein Stück weit zu defensiv und zu weit nach hinten fallen lassen. Gerade die Fünferkette stand dann aus meiner Sicht mindestens 10, 15 Meter zu tief. Also auch gerade im Vergleich zur ersten Halbzeit, was dann die Umschaltmomente dann auch extrem schwierig gestaltet hat für Schalke. Zumal auch die Laufwege nicht besonders gut waren. Also Schöpf ist mir in ein, zwei Szenen aufgefallen. Aber auch Di Santo, so kurz am Anfang der zweiten Halbzeit, wirkte da nicht besonders glücklich. Aber auch der Passgeber war nicht besonders kreativ bei seinen Zuspielen. Vor allem Geis hat dann doch oft die sehr einfachen Lösungen gesucht. Und deswegen hat es dann auch für Schalke nicht geklappt. Und beim BVB, ja, da können wir, glaube ich, jetzt ein bisschen in die Analyse dann einsteigen. Warum sie sich dann wirklich die ersten 45, vielleicht sogar 60 Minuten so extrem schwer getan haben.
Ja, was denkst du, Konstantin, was war da das Hauptproblem? Also ich habe vorher natürlich ironischerweise gesagt, über 20 Torschüsse in der ersten Halbzeit für den BVB, es waren ganz genau 0. Zum ersten Mal, seit die Daten erfasst werden, so 1992, kein Torschuss in einer Halbzeit in einem Heimspiel für den BVB. Das war wirklich gar nichts im ersten Durchgang. Kann man das erklären? Kannst du es erklären?
Ja, zum einen war der Spielaufbau nicht so funktioniert, weil man ja mit Weigl als Sechser und dann zwei Zehnern davor oder zwei sehr offensiven Achtern da natürlich schon clever agieren muss, um Verbindungen aufzubauen, was da nicht so gut funktioniert hat. Zum anderen Schalke eben sehr gut im Mittelfeld verschoben. Sehr aktiv auch, was ja Höwedes das dann im Nachhinein auch nochmal erläutert hat, dass das womöglich dazu geführt hat, dass eben Schalke in der zweiten Halbzeit dann weniger Kraft hatte, weil man sehr stark mit vier Leuten in einer Kette verschieben musste, dahinter die auch noch das Rausrücken von einzelnen Verteidigern. Also da hat man schon sehr viel investiert, um auch den BVB da zu neutralisieren. Und wenn man aufs Personal schaut, ich hatte erwähnt, dass eben Weigl als Solo-Sechser agiert hat und davor dann Götze Kagawa. Hier auch an der Stelle ein bisschen problematisch, dass eben jemand wie zum Beispiel Guerrero sehr hilfreich gewesen wäre im BVB-Aufbau, zum Beispiel über die linksverteidige Position oder eben vielleicht über eine Achterposition. Also da war es eben personell auch nicht so optimal, weil man Paslak hat dann Linksverteidiger gespielt, der eben mehr diese Linearität bringt, diese Vertikalität. Also wenn man dann mit einem Sechser spielt und dann ein bisschen Verbindungsprobleme hat, dann bräuchte man theoretisch noch einen Außenverteidiger, der dann mal in den Sechserraum reingeht oder vielleicht einen der Innenverteidiger, der dann stärker nach vorn stößt, aber das auch überraschend tut. Da wäre Bartra natürlich optimal eigentlich. Also da kam einiges zusammen, personell und dann aber auch vom taktischen Setting her. Und so gesehen war das dann doch sehr behäbig, was der BVB gezeigt hat im Spielaufbau. Sprich, man hat eben dann nicht die Lücken gefunden und dann wird natürlich viel in die Breite gespielt und so in die Breite gespielt, dass man aber auch keine Möglichkeit hat, Lücken zu finden, dann über Seitenwechsel. Also insgesamt hat das dann dazu geführt, dieses Zusammenspiel eben auch. Einerseits die strukturellen Schwächen beim BVB im Aufbau und andererseits Schalkes intensives Verschieben im Raum, das zumindest für den BVB nicht so gut aussah. Und man eben dann auch ohne Torschuss geblieben ist, wie du jetzt schon erwähnt hattest, während Schalke ja doch zumindest hier und da schon auch gefährlich geworden ist. Und in der zweiten Halbzeit dann, als das nicht mehr möglich war, als die Konter von Schalke nicht mehr gut ausgespielt wurden und der BVB dann eher die Zuspiele im Zwischenraum gefunden hat, dann ist das ganze Momentum in die andere Richtung umgeschlagen, dass eben dann der BVB doch sehr dominant war. Mhm. Und dieser Eindruck bleibt ja dann auch im Nachhinein, denkt man, ach, der BVB hätte eigentlich das Ding gewinnen müssen. Wenn man beide Halbzeiten zusammennimmt, sehe ich es eigentlich als ausgeglichene Partie. Aber natürlich bleibt so ein bisschen der Eindruck dann der zweiten Halbzeit mit ein, zwei guten Torchancen oder guten Möglichkeiten, wo es dann knapp war und Schalke zum Beispiel einmal auf der Linie noch gerettet hat. Das ist dann am Ende 0-0 eben.
Ja, Christopher, ist es tatsächlich das Problem auch des BVB gewesen, wie Konstantin jetzt schon so leicht angerissen hat, dass dann eben immer noch eine gute Mannschaft eigentlich auf dem Platz stand, trotz der vielen Verletzten, aber halt mit Guerrero zum Beispiel da links außen oder halt Schmelzer, beide ja nicht mit dabei und dann auch Bartra einfach da die so zwei Entscheidende gefehlt haben für den Spielaufbau.
Ja, es hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass der BVB natürlich jetzt auch in dieser Phase, in der sie sich ja jetzt befinden mit 4 sieglosen Spielen in Folge in der Bundesliga, dass sich diese Verletzten-Misere natürlich irgendwo auch durchschlägt. Guerrero ist sicherlich vielleicht sogar bisher der wichtigste Spieler beim BVB in der gesamten Saison. Das ist jetzt gegen Schalke nochmal extrem aufgefallen. Nachdem er eingewechselt wurde in der 70. Minute, hatte Dortmund dann schon nochmal eine gute Phase von so 10, 15 Minuten, weil Guerrero einfach so extrem gut als unterstützender Verbindungsspieler im Aufbau fungieren kann, also von Abwehr, dann den guten Vertikalpass spielt, dann immer den passenden Spieler im Mittelfeld findet, aber sich auch so selbst gut im Raum positioniert. Das war dann schon auffällig, dass der einfach dann gefehlt hat, weil einfach der Kontrast zu Paslak einfach so groß war nach der Einwechslung.
Ja, aber da hat mich schon überrascht, dass dann so viel mehr über links ging. Auch Dembele hat ja dann auf einmal richtig aufgedreht, als Guerrero auch drauf war. Die Räume waren ja aber auf der linken Seite trotzdem da, als Paslak noch gespielt hat oder vielleicht sogar mehr, weil der oft nach innen gezogen ist. Warum hat das da vorher nicht geklappt, dass da mal was geht über die linke Seite? Oder dann kam auch Schürrle rein, der hat auch viel gemacht, immer über die linke Seite, die er in der ersten Halbzeit eigentlich ja gar nichts gebracht hat.
Ja, ich glaube, weil Paslak einfach zumindest aktuell einfach noch eine Stufe unter Guerrero steht und sich das dann vielleicht auch dann gerade in so einer wichtigen Position, und Konstantin hat es ja schon ein bisschen angedeutet, aufgrund der 2 Zehner mit Kagawa und Götze, die gespielt haben, brauchte der BVB eigentlich in diesem Spiel einen Verbindungsspieler, und den hatten sie ja aus der Abwehr heraus nicht. Oder Weigl war alleine dazu nicht fähig, es alleine zu stemmen, was auch schwerlich möglich ist. Und von daher war das dann immer relativ eindimensional vom BVB. Das lag sicherlich auch daran, weil Götze und Kagawa einfach relativ gleich gespielt haben. Also auffällig war gerade auch in der ersten Halbzeit, dass sich beide häufig im Deckungsschatten von Bentaleb und Co. versteckt haben, von Geis. Das einfach ist da von der Abstimmung her auch zwischen den beiden nicht so gut gepasst hat. In der zweiten Halbzeit, gerade in der guten Phase des BVBs, war es ein bisschen besser. Und da war es dann Götze, derjenige, der sich auch mal etwas zurückfallen lassen hat, den Ball ein Stück weit nach vorne dann getragen hat durch Dribblings, aber auch durch Überladung, weil dann auch Bentaleb und Geist dann auch nicht mehr die ganz großen Wege gehen konnten. Das war jetzt so ein bisschen der Knackpunkt im Aufbauspiel, was aber, glaube ich, in der Gesamtheit einfach über das komplette Spiel hinweg gefehlt hat, war, dass der BVB, es war jetzt nicht nur in dem Spiel auffällig, sondern vielleicht auch in den letzten Partien, dass sie es jetzt aktuell nicht schaffen, Aubameyang in sehr gute Torschussposition zu bringen. Die berühmten Passkombinationen über außen sind aktuell nicht zu sehen. Das heißt, Aubameyang kann relativ wenig oder kommt selten dazu, sein Tempo einzubringen, was sich dann irgendwie auch niederschlägt in seinen Statistiken. Hat er gegen Schalke jetzt nur 2 Torschüsse bei 18 Ballkontakten, was natürlich relativ wenig ist in so einer auch wichtigen Partie. Er ist, wenn ich sagen, ist für mich untergetaucht, aber er hat eigentlich in dem Spiel keine Schnitte gesehen, und das ist natürlich dann schon ein bisschen ein Problem des aktuellen BVB-Spiels, weil dahinter dann auch niemand ist, der dann so eine Torschwäche auffangen kann. Dembele ist noch nicht torgefährlich genug. Pulisic hat es mal in Ansätzen drin, wie auch jetzt gegen Ingolstadt zu sehen, aber das kann das aktuell noch nicht konstant natürlich abrufen. Mit seinem Alter ist das natürlich auch kein Vorwurf an der Stelle. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so der Punkt, wo es in der Gesamtheit ein bisschen fehlt.
Konstantin, wenn wir auf Schalke schauen, klar, das war sehr defensiv, vor allem dann so, ja, ab Ende der ersten Halbzeit über die komplette zweite Halbzeit in diesem 5-3-2 gegen den Ball. Aber ich finde trotzdem, auch wenn wir vielleicht noch das Pokalspiel unter der Woche gegen Nürnberg mit dazu nehmen, dass diese Fünferkette eigentlich ganz gut funktioniert. Also wir hatten am Anfang der Saison schon mal gesprochen, ein bisschen über Schalke, als es nicht so lief. Da waren auch Abwehrpatzer dabei. Naldo hat sich irgendwie nicht so wohl gefühlt. Ich hatte den Eindruck, in der Fünferkette oder in der Dreierkette zentral fühlt er sich sehr wohl. Gute Stellungsspiel jetzt auch gegen den BVB. Viele Bälle abgefangen, viele Situationen geklärt. Und auch über außen funktioniert es ganz gut. Egal, auf der linken Seite Baba oder jetzt Kolasinac. Arbeiten nach hinten, haben aber auch Aktionen nach vorne. Auf der anderen Seite, ja, unter der Woche mit Caissara, der ist jetzt in der Liga eher außen vor, aber da spielt dann Schöpf. Also da scheint Weinziel schon so ein Konstrukt gefunden zu haben, was funktioniert. Und dann dazu ist es natürlich, wie Tuchel gesagt hat, auch Männerfußball. Also auch das imponiert man bei Schalke schon, dass es da auch ab und zu mal kracht.
Meinst du es auf dem Platz oder neben Platz?
Ja, in dem Fall auf dem Platz. Bei Schalke kracht es auch neben dem Platz, aber wenn es auf dem Platz kracht und es ist noch im Rahmen, ja, dann finde ich das auch gut. Ja. Beispiel Kolasinac, ja. Auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben hat, aber das ist halt so. Ja, eigentlich musst du so ein Derby so angehen. Das hat mir schon gefallen.
Klar, und Schalke hat ja auch rein vom Spielermaterial her, auch schon zu Beginn der Saison, als man die ganzen Partien verloren hat, eigentlich doch gutes Potenzial zur Verfügung. Jetzt Weinzierl kann er eben in so einer Partie wie gestern gegen Dortmund dann eben auch noch Stambouli und Kolombianka und Choupo-Moting bringen. Was ja doch drei Qualitätsspieler sind, die nicht unbedingt jeder Verein nochmal zur Verfügung hat. Auch wenn man da nochmal rüberschaut zu BVB, wo ja gerade ein paar Verletzungssorgen vorhanden sind, dann konnte Schalke sogar eigentlich qualitativ noch besser nachlegen. Insgesamt, also das spricht einerseits für sie und andererseits hat Weinz hier eben zu Beginn der Spielzeit, sagen wir, etwas daneben gegriffen mit Personalwahl und eben auch das System war sehr, ja, sehr langweilig, ist vielleicht ein blöder Begriff, blöde Charakterisierung, aber es hat eigentlich schon gut oder trifft eigentlich schon darauf zu, was Schalke zu Beginn der Saison gezeigt hat, taktisch. Da hat er jetzt umgestellt und überraschenderweise, aber zumindest gut für Schalke, dass seine Spieler relativ schnell dann auch ins neue System gefunden haben, denn solche Umstellungen sind ja auch nicht unnütz, und wenn man dann anschaut, einer wie Schöpf, der dann als rechter Flügelläufer spielt, ist jetzt auch nicht unbedingt eine Position, die der wahrscheinlich sehr häufig in seiner Karriere schon ausgefüllt hat. Also ist zumindest jetzt keiner, den ich jetzt unbedingt auf den ersten Blick als rechten Flügelläufer einschätzen würde, aber das hat auch ganz gut funktioniert. Die Halbverteidiger, das klappt sowieso gut, weil man Hövedes eigentlich einen perfekten Halbverteidiger schon hat. Dass Tasic auch einer ist, der die Position ausfüllen kann. Naldo wäre eben keiner, der die Position ausfüllen könnte, theoretisch. Also da ist zumindest personell einiges, was stimmt.
Und dann nach vorne auch spielerisch mit Bentaleb, mit Meier, mit
Goretzka. Darauf wollte ich gerade eingehen, ja. Genau, ja. Also die beiden Neuzugänge im zentralen Mittelfeld, also Bentaleb und Stambouli, die hatten eigentlich schon zu Saisonbeginn angedeutet, dass sie natürlich spielerisch einiges können. Hat damals, wurde ein bisschen überschattet auch von dem einen oder anderen individuellen Fehler, wie damals in Berlin gegen Hertha, wobei auch da nicht unbedingt die Alleinschuld sie traf. Aber natürlich, klar, das bleibt so ein bisschen, das überschattet dann womöglich auch ganz gute Ansätze. Die wurden auch natürlich sehr schnell ins kalte Wasser geworfen, also beide ja eher Ergänzungsspieler vorher gewesen, bevor sie zur Schalke kamen, dann hatten sie sofort die Verantwortung, weil Geis außen vor war. Jetzt hat man das ein bisschen zusammengebaut und hat mit Goretzka ja noch jemand, der eben nicht mehr auf der Zehnerposition direkt spielt, sondern eher diese Verbindungsarbeit macht, also viel Laufarbeit im Mittelfeld, was ihm auch eher liegt. Das insgesamt passt und dann hat man eben noch Optionen von der Bank aus, also so gesehen Schalke eigentlich offensiv ansprechend und defensiv eben hart gearbeitet, also was ich schon angesprochen hatte, erste Halbzeit sehr gut verschoben, also die letzte Linie dicht besetzt eben mit 5 Mann, davor noch mit 3-4 Spielern dann immer wieder verschoben und ich glaube, es waren insgesamt 18 Ballgewinne, die Schalke in der ersten Halbzeit verbucht hat, also alle 3 Minuten Ballgewinn, entweder indem man im direkten Zweikampf den Ball abgenommen hat, also dem Gegner den Ball abgenommen hat oder indem man den Ball also einen Pass abgefangen hat. So gesehen, das zeugt ja auch davon, dass Schalke zumindest defensiv da doch, also da hat einiges zusammengepasst. Und wenn man dann auf einen Gegner wie Dortmund trifft, der damit irgendwie nicht so richtig gut umgehen kann, die auch zudem insgesamt in einer leichten spielerischen Krise sind, dann zeigt sich Schalke aktuell doch von der ganz guten Seite.
Christoph hat trotzdem punktemäßig beide eigentlich hinter den Erwartungen jetzt weiterhin zurück. Der BVB mit 15 Punkten aus den 9 Spielen, also nicht mal 2 pro Partie, 20-10 Tore. Offensive funktioniert eigentlich ja ganz gut jetzt gegen Schalke. Erst hinten raus, 10 Gegentore. Ja, für eine Spitzenposition zu viel. Und Schalke, ja, nächstes Spiel ohne Niederlage, aber die müssen ja erst natürlich erstmal diese 5 Verlorenen vom Saisonbeginn wegmachen und stehen jetzt auf Rang 12 aktuell mit 8 Punkten. Auch das ist ja noch so wenig. Perspektivisch, wo siehst du die beiden Mannschaften?
Fangen wir vielleicht erstmal bei Schalke an, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Das liest sich natürlich jetzt toll und kann man natürlich dann immer so super moderieren oder kommentieren und sagen, ja, Schalke, das x-te Spiel ohne Niederlage, davon so und so viel gewonnen, aber es bleiben natürlich die ersten 5 Spiele waren natürlich ein Schlag ins Kontor. Und das wird natürlich jetzt auch noch weiterhin wehtun, weil der Punkteabstand nach oben hin schon relativ groß ist. Und zumal ja auch noch mehrere Mannschaften nach oben wollen, die aktuell vielleicht auch noch etwas hinter den Erwartungen sind, wie zum Beispiel Gladbach und Leverkusen, die ja sich irgendwo auch in diesem gleichen Dunstkreis wie Schalke 04 bewegen. Zumindest vom spielerischen Material her, aber natürlich auch von den Ansprüchen. Von daher bin ich bei Schalke ja noch etwas skeptisch, ob das jetzt auch wirklich konstant weiter nach oben geht. Und ob da Chancen im Endeffekt da sind für die Europa League. Müssen wir mal abwarten, solange Hoffenheim und Leipzig noch so weiter so extrem gut performen, wird es natürlich oben auch schon ein bisschen eng und das leitet, glaube ich, jetzt auch ganz gut über zum BVB, den ich eigentlich mehr zugetraut hätte vor der Saison. Ich habe die eigentlich schon als Meisterschaftsfavoriten gesehen, trotz des ganzen Umbaus, weil ja auch der Umbau bei FC Bayern jetzt auch nicht ausbleibt oder ausgeblieben ist und die Spieler beim FC Bayern auch nicht jünger werden und vor allem auch nicht und schon eine gewisse Sättigung natürlich jetzt erreicht haben durch die 4 Titel. Deswegen hatte ich den BVB eigentlich schon als Favoriten gesehen und bin jetzt etwas enttäuscht, weiß aktuell nicht so richtig einzuschätzen, wo Tuchel aktuell mit der Mannschaft steht. Das ist zum einen natürlich die extrem gute Serie am Anfang im August und im September, in der sie, ja, das ist jetzt ein bisschen die Frage für mich, ob sie da wirklich jetzt überperformt haben, auch von den Ergebnissen her, oder ob sie jetzt in der jetzigen Phase einfach nur unterperformen und nicht ihr wahres Gesicht zeigen. Das ist irgendwo so, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Natürlich spielen die ganzen Verletzten irgendwo mit rein, das ist keine Frage. Nichtsdestotrotz müssen so Spiele wie gegen Ingolstadt und da eigentlich auch ja zumindest eine der beiden Heimspiele gegen Hertha oder gegen Schalke gewonnen werden. Das ist einfach dann vom Anspruch her und auch von der Kaderqualität müsste das eigentlich drin sein. Deswegen tue ich mich jetzt schwer, auch dem BVB jetzt ein bisschen einzuordnen, weil die nächsten Gegner mit Hamburg, das ist ja wohl irgendwie so der Angstgegner aus Dortmunder Sicht, Bayern München und Hoffenheim jetzt auch keine ganz leichten Gegner sind. Also das sind, glaube ich, jetzt so 3 Spiele, die dann entscheiden werden, wo es dann so ein bisschen hingeht, zumindest perspektivisch jetzt so Richtung Herbstmeisterschaft beziehungsweise Hinrundenende, wo Tuchel sich dann ungefähr bewegen wird. Schafft es jetzt in den 3 Spielen vielleicht 3 Siege zu holen, dann ist der BVB eigentlich wieder gut im Geschäft. Wenn aus den 3 Spielen jetzt vielleicht nur 1 Punkt geholt und verliert man vielleicht sogar gegen die direkten Konkurrenten München und Hoffenheim, dann müssen vielleicht die Saisonziele dann auch nochmal ein Stück weit nachjustiert werden.
Konstantin, deine Einschätzung dazu?
Zum BVB jetzt allein oder?
Zu beiden eigentlich. Oder zu dem, was auch Christoph jetzt gesagt hat.
Ja, beim BVB sehe ich natürlich jetzt das Problem, dass man zumindest das Ziel Meisterschaft, es wurde ja nicht ausgegeben aufgrund der Kaderveränderungen und aufgrund der Abgänge im Sommer, aber zumindest wenn man sich dann in die Bahn anschaut, die jetzt nicht ganz so souverän auftreten, bisher die meisten Spiele gewinnen, aber wo man zumindest Potenzial sieht, dass sie mal auch eine Unentschieden-Serie zumindest hinlegen könnten. Das Ziel verliert man mit den 4 Spielen in Folge, wo man eben keinen Sieg eingefahren hat, natürlich aus den Augen. Und das muss man mehr oder weniger auch bald schon abschreiben, wenn man jetzt nicht komplett den Turnaround sofort oder direkt schafft und dann womöglich die Bahn auch noch selber schlägt. Das bedeutet natürlich auch für den BVB selber, der sich nicht schon als erster Bayern-Verfolger wahrnimmt, dass man möglichst ein bisschen in eine, ja, in so eine Grauzone reinrutscht, wo man nicht so richtig sich selbst definieren kann. Zumindest sehe ich da das Problem. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Mal sehen auch, wie Tuchel damit umgeht, der selbst auch hohe Ambitionen hat. Sicherlich wurde die Saison ausgegeben als so eine Art Übergangsjahr, wo man versucht, die neue Mannschaft zu stabilisieren und dann eben auch auf ein Niveau zu heben, dass sie dann in der Saison danach dann halten kann und von dort aus noch Sprünge nach oben unternehmen könnte. Das ist natürlich immer gut leicht gesagt vor der Saison, aber wenn man dann mit drin ist, dann will man womöglich doch mehr und auch die Erwartungen sind in Dortmund einfach sehr hoch. Deshalb daran sieht man ja auch daran, dass dann die Ungeduld mit jemandem wie zum Beispiel Emre Moore dann so groß eigentlich ist. Also wenn der dann eben mal ein, zwei kleine Aussetzer hat oder dann mal in einem Spiel wie gegen Union Berlin sich eben die ganze Zeit festdribbelt, dann war es gegen Union Berlin, ja.
Ja,
genau, das war das Spiel. Ich hatte gerade überlegt, also zumindest, es war ja jetzt einige Spiele dabei. Manchmal war es dann Dembélé, der womöglich in der Kritik stand, dann war es mal Moore, dann weiß nicht, war es ein anderer Spieler. Also, aber zumindest gerade die Jungen stehen dann so im Fokus. Andererseits hat man eigentlich vor der Saison gesagt, ja, die sind so jung, die müssen noch sehr viel lernen, bevor sie auf einem stabilen Niveau sind. Und gerade Emre Moore, der kommt aus der dänischen Liga, hat bei der Nationalmannschaft der Türkei schon gute Leistungen gezeigt, auch zum Teil bei der Europameisterschaft sogar. Trotzdem, der ist gefühlt irgendwie noch, weiß nicht, in der Mittelstufe. Und man sagt auch noch vor der Saison, dass man eigentlich da nicht so viel Druck ausüben sollte, weil die eben noch in einem großen Lernprozess sind bei Dembélé, der ein bisschen reifer schon ist, aber auch noch keiner ist, der jetzt so lange im Profigeschäft dabei ist. Dann wird trotzdem irgendwie die Kritik geäußert und dann vielleicht weniger vom Verein, aber auch von außen. Und das ist ja schon eine interessante Entwicklung eigentlich. Also gerade bei Moore hat mich das fast ein bisschen verstört, weil jeder doch mal darüber nachdenken sollte, wie alt zum Beispiel so ein Spieler dann ist und auf welchem Level oder auf welcher Ebene seiner Karriere, auf welcher Stufe seiner Karriereleiter er sich aktuell befindet, sich ein großer Sprung zu BVB dann eben auch für solche Spieler mittlerweile, was das Transferagieren der Schwarz-Gelben auch nochmal erschwert, in meinen Augen. Also, wenn man das ein bisschen mit einbezieht und dann eben auch die für mich immer noch leicht unklare Situation rund um Tuchel, wo man nicht weiß, wie der sich eigentlich seine Zukunft direkt vorstellt, dann kann aus so einer mittelmäßig, mittelguten Hinrunde auch schnell mal ein bisschen mehr erwachsen. Deshalb, weil einfach die Ansprüche so groß sind, weil diese Planung, man möchte eine Übergangssaison schaffen, meist dann in der Realität doch ein bisschen zerfällt. Das hat man ja auch bei vielen anderen Mannschaften in den letzten 10, 20 Jahren gesehen, wenn dann ausgegeben wurde, ja, wir müssen erstmal eine Übergangssaison schaffen, dann war der Trainer meistens trotzdem noch irgendwie noch gewissen Zeit weg. Das bedeutet jetzt nicht, dass Tuchel in irgendeiner Art und Weise entlassen wird, auf keinen Fall. Und es kann auch sein, dass man sich zumindest bis Platz 2 hocharbeitet und den dann hält. Aber ist eine interessante Situation zumindest beim BVB, weil eigentlich man vielleicht doch nicht ganz so die Geduld hat, um eine junge Mannschaft so weiterzuentwickeln, aber man hatte ja quasi keine richtige Alternative. Zu Schalke nochmal ganz kurz. Bei denen ist einfach das Problem, jetzt hat man 8 Punkte, schon 4 Punkte Rückstand auf Platz 11, also man könnte jetzt gar nicht den Platz nach oben klettern, auch wenn man gewinnt, was natürlich schon eine interessante Lage ist, also quasi zwischen Gladbach und Schalke ist halt der Cut. Und bei denen ist einfach das Problem, wie auch bei Gladbach in der letzten Saison, dass so eine Niederlagenserie zu Beginn der Spielzeit sich dann einfach ja mehr oder weniger auf die komplette Saison auswirkt, rein mathematisch schon natürlich. Und man jetzt trotz guter oder zumindest ansprechenderer Leistungen einfach das irgendwie ausbügeln muss und da reichen selbst ein Unentschieden in Dortmund eigentlich zu wenig, weil man eigentlich da auch schon 3 Punkte brauchte, um Anschluss nach oben zu finden. Glückliche Umstände für Schalke sind, dass gerade Leverkusen und Gladbach, die für mich weiterhin die Konkurrenten um zum Beispiel Europa League Plätze und um womöglich sogar Champions League Plätze sind, dass die auch verhältnismäßig schwach in die Saison gestartet sind und auch die eine oder andere Niederlage einstecken mussten. So gesehen hat Schalke da vielleicht ein bisschen Glück im Unglück. Ich glaube, dass sie noch weit hochklettern werden, Aber natürlich darf der Abstand auch zum Beispiel zu einer Mannschaft wie RB Leipzig auch nicht zu groß werden. Wenn man das sieht, 8 Punkte und RB Leipzig 21. Das muss man erstmal, also den Abstand muss man erstmal wettmachen. Das ist gar nicht so einfach.
Aber vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal eine Markus Weinzierl seit dem 6. Spieltag-Tabelle, die dann Schalke auf einmal auf irgendwie 3 hinter Bayern und Leipzig oder hat. Oder hinter dann der Nagelsmann-Tabelle dann
nützt auch noch. Nix.
Egal, ja, nützt. Gehen wir nochmal kurz zum Revierderby zurück, zu 3 Schiedsrichterentscheidungen. Ganz kurze Einschätzung von euch. Frühe Kolasinac-Grätsche gegen Pulisic an der Seitenlinie. Weiterspielen, gelb oder rot, Christopher?
Ich glaube, gelbe Karte wäre hier die richtige Entscheidung gewesen. Brüch hat es da ein Stück weit noch zu sehr auf die lange Leine gesetzt. War natürlich auch sehr früh im Spiel. Hätte vielleicht mit einer gelben, oder nicht hätte vielleicht, sondern hätte mit einer gelben Karte geahndet werden müssen. Rot war es für mich nicht, weil ich doch schon den Willen gesehen habe, den Ball zu spielen an der Stelle. Aber eine gelbe Karte wäre hier sicherlich berechtigt gewesen.
So können wir noch eine vierte Option mit dazu nehmen, Konstantin. Weiterspielen, Freistoß, gelb oder rot?
Ja, natürlich weiterspielen und Freistoß. Also, ja, gelb und Freistoß, denke ich, wäre richtig gewesen, hat er dann später noch gelb gesehen, also dann irgendwie in der Spätphase des Spiels. Ja. Ist natürlich aber immer interessant, wie sich sowas auswirkt. Also wenn dann eben der Linksverteidiger, der linke Flügelläufer dann die gelbe Karte sieht, relativ, also mit doch viel Spielzeit danach, dann ändert er womöglich auch ein bisschen sein Spiel oder muss dann ausgewechselt werden. Deshalb immer interessant natürlich, wie sich sowas auswirken könnte.
Ja. Ja. Ich habe auf Twitter, glaube ich, heute früh habe ich ein bisschen Gegenwind bekommen, weil ich irgendwie dann der Meinung war, das war eine faire Grätsche oder die Grätschen von Kolasinac waren fair. Die war natürlich sehr hart. Ich dachte irgendwie, dass er so ein bisschen Ball noch mitgespielt hat, aber selbst wenn er den Ball spielt, ist es für mich dann halt doch, kann man dann auch Freistoß pfeifen und wenn er den Ball nicht spielt, dann ist es natürlich auch gelb. Konstantin, Höwe des Handspiel, strafbar oder nicht, also Elfmeter oder nicht?
Eher kein Elfmeter.
Christopher? Die Frage war ja auch,
mich da manchmal ein bisschen
schwer. Ja, ob es im Strafraum war überhaupt.
Das ja genau, das war sowieso die Frage, deshalb, weil ich hätte gedacht, es war nicht im Strafraum.
Ja, ich glaube, im Strafraum war es, aber also,
okay.
Also ich, ja, oder, also ja, keiner, Christopher?
Selbst wenn es war natürlich schon extrem kurze Distanz und die Zeit, in der solche Szenen als Elfmeter gepfiffen wurden, ist ja auch ein bisschen vorbei.
Ja, vor allem.
Zum Glück auch, muss man sagen.
Ja, genau. Also erstens, also es ist immer die Frage, was sagen die Regeln und was denkt man selber? Also ich sage auch selber, wenn das ein Elfmeter ist, hey komm, dann wird es langsam lächerlich, weil dann gibt es halt Leute, die einfach in Richtung 16 Meter laufen und dann schauen, wo ist denn die Hand und dann dahin schießen, so ungefähr. Und das will ja keiner. Und wenn wir die Regeln auch nehmen, auch dann ist es ja kein Elfmeter, weil der Arm ist vielleicht jetzt nicht ganz am Körper, aber hängt runter, es ist eine kurze Distanz, der Arm geht jetzt nicht zum Ball. Also eigentlich gibt es da keines der drei Kriterien ist da erfüllt für einen Handelfmeter. Und wenn eines der drei Kriterien vielleicht erfüllt ist, dann reicht es aus meiner Sicht auch nicht. Und dann haben wir noch Konstantin, die Situation Kolasinac gegen Pulisic nach dem Querpass von Aubameyang. Das war auch eine super Kombination. Der Steilpass kam der von Dembélé auf Aubameyang, ich glaube. Und dann Aubameyang legt das Ding in die Mitte und Pulisic dann vor dem leeren Tor, aber Kolasinac klärt noch. Da habe ich auch irgendwie gelesen, dass man da Elfmeter geben kann. Was denkst du?
Also da hätte ich gar nicht erwartet, dass eine Diskussion aufkommt, weil das sah doch sehr, sehr fair aus.
Ja.
Ich meine, dass natürlich Kolasinac da ein bisschen rabiat hingeht oder mit vollem Einsatz hingeht, weil das Tor war de facto leer, weil Fährmann rausgelaufen ist zum 5-Meter-Raum-Grenze und überspielt wurde vom Ball, dass du als Verteidiger natürlich da hart hingehst und auch versuchst, wirklich den Ball zu klären und nicht irgendwie dem Gegenspieler, in dem Fall in deinem Pulisic, dann einfach das Tor zu überlassen. Das ist klar, aber es war ja nicht so, dass er irgendwie Pulisic umgehauen hat und dann den Ball geklärt hat, so gesehen. Muss da auch, also in meinen Augen muss der Schiedsrichter ja auch so ein bisschen die Gesamtsituation dann betrachten, einfach. Vielleicht hätte es für so eine, ja, wobei, ich glaube, für so eine Aktion hätte es nicht mal im Mittelfeld einen Freistoß gegeben. Also, wahrscheinlich nicht, womöglich eher noch, aber vom leeren Tor, kurz vor der Linie, da wird natürlich ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen härter zur Sache gegangen, aber es war ja so, dass er den Ball gespielt hat. Es gab ja dann auch eine Ecke.
Ja. Christopher?
Ich glaube, ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Für mich, also ich habe die ganze Diskussion darum auch nicht verstanden. Also ich glaub, war
Aktion.
Nochmal?
Ich würde das Aktion nochmal noch, also diskutieren. Also wenn man jetzt irgendwas suchen möchte an Fehlentscheidungen, da würde ich eher darüber diskutieren, ob das Höwe das Handspiel war, als das von Kolasinac in Foulspiel.
Ja, ich fand auch, dass das Brich, gut, diese erste Grätsch von Kolasinac mal dahingestellt, aber sonst hat er wirklich gut gepfiffen. Da waren ja doch ein paar knifflige Entscheidungen auch dabei und er musste gelbe Karten auch auszahlen. Vielleicht dann die für Kagawa war ein bisschen überzogen dann, wenn man immer noch im Hinterkopf hat, dass die Aktion von Kolasinac gar nicht gepfiffen wurde. Aber ansonsten fand ich, war das eine gute Leistung von Brich.
Ja, absolut. Also ich konnte jetzt auch nicht verstehen, warum man sich da aus einer oder aus der anderen Fanlager sich da irgendwie an dem Schiedsrichter abarbeitet. Ich glaube, Brich.
Das ist willkommen im Fußball.
Ja, genau. Ist halt so. Ne?
Ja, ist halt so. Aber Brich hat das, glaube ich, relativ gut und souverän runter moderiert auch das Spiel. War jetzt bei den persönlichen Strafen eigentlich fast auch immer richtig. Von daher für mich okay.
Ja, man muss ja, also wie gesagt, gerade bei der Kolasinac-Aktion, also bei der Klärungsaktion vor der Linie, da, also wenn so eine Sache gepfiffen wird, mal vor, also dann ist irgendwie alles zu spät in meinen Augen.
Ja, es ist halt, klar, es ist halt eine große Chance, gerade in der Drangphase des BVB. Ja. Der Pulisic knallt dann auch noch gegen den Pfosten, das ist natürlich dann auch, ja, das ist einfach unglücklich, ja, ist halt unglücklich. Aber er kommt halt von hinten, riskiert viel und trifft, aber er trifft ja nicht mal den Pulisic zuerst, sondern er spielt ihm halt den Ball zwischen den Beinen und spielt ihn halt einfach den Ball. Das ist halt ein Weltklasse-Tackling.
Und eben, also genau das ist mein Problem, wenn man da jetzt irgendwie anfängt, sowas zu pfeifen, weil eigentlich in meinen Augen war das einfach saustark, sag mal salopp zu sagen, saustark geklärt. Und jeder Verteidiger, der in so eine Situation mal gerät und in so einen Tackling dann durchzieht und den Ball klärt und damit eben das Unentschieden rettet auch, der ist stolz drauf. Also, wenn das da gepfiffen wird, also wie gesagt, da würde ich eher über irgendwelche Handspiele diskutieren, die vielleicht aus kurzer Distanz waren, aber wo man womöglich darüber diskutieren kann, dass dann eine Vergrößerung der Körperfläche etc. pp. Stattgefunden hat. Aber bei sowas ist es einfach nur Weltklasse-Technik. Und warum ich da so ein bisschen allergisch dagegen bin, ist, dass es in der Vergangenheit hin und wieder schon mal eine Aktion gab, wo jemand Weltklasse-Technik gezeigt hat und es dann gepfiffen wurde. Also quasi doppelte Bestrafung. Einerseits wird man seiner eigenen Leistung sozusagen beraubt, die man da gezeigt hat. Und zum anderen eben auch noch kriegt der Gegner, weiß ich nicht, einen Elfmeter und der Spieler wird mit der roten Karte vom Platz gestellt. Also deshalb.
Auf der anderen Seite ein Fallrückzieher, der eigentlich völlig okay ist, im Kreuzeck einschlägt und dann nicht zählt. Es ist eigentlich, muss das Gefühl dann für den Verteidiger sein. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner und Christoph Ramm. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 9. Spieltags. Die Bayern sind weiter Tabellenführer, gewinnen wir auch schon im Pokal sie gewinnen mit 3:1 beim FC Augsburg. Zweiter weiter RB Leipzig durch ein 2:0 bei Darmstadt 98. Dritter ist die TSG Hoffenheim, die schlägt am Sonntagnachmittag Hertha BSC mit 1:0. Und dann haben wir noch Gladbach, Frankfurt 0:0, Mainz-Ingolstadt 2:0, Wolfsburg-Leverkusen 1:2, Bremen-Freiburg 1:3 und Köln gegen den HSV bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Wir zeichnen Sonntagabend auf und es steht aktuell, wenn der Kicker-Ticker nicht hinten nach ist, 1:0 für den FC. Werden das geschossen, was Modest? Habt ihr es laufen, Christoph? Hast du es laufen? Du hast es laufen gehabt, oder?
Ist offen, ob es Modest war.
Es geht noch. Es war Modest nach Vorlage von Simon Zoller in der 61. Minute. In der 58. hat Bobby Wood die rote Karte gesehen. Mehr kann ich dazu jetzt aber auch nicht sagen.
Hector spielt auf die linke Seite raus zu Zoller und bietet sich für einen Doppelpass an. Der eben eingewechselte Offensivmann hat aber eine bessere Idee. Er sucht Modest in der Spitze. Das ist immer die beste Idee, Modest in der Spitze zu suchen. Das war richtig so. Deswegen sucht er ihn und er findet ihn. Der Zollers Hereingabe mit dem Fuß noch ganz leicht touchiert und so ins lange Eck verlängert. Modest halt im 16er. Da gibt's keine bessere Idee, als Modest im 16er zu suchen. Also, falls ihr wissen wollt, wie das Spiel ausgegangen ist, schaut einfach ins Internet. Da steht dann.
Wirklich?
Jetzt so, ab in so einer Viertelstunde. Wenn ihr jetzt noch viel zu quatschen habt, dann haben wir vielleicht sogar noch das Endergebnis mit drin. Das wäre natürlich Wahnsinn. Dann sind wir beim Unsung Hero des Spieltags. Christopher.
Für mich Kevin Campbell, der viele Zweikämpfe gewonnen hat gegen Wolfsburg und beim Ausgleich einen wunderschönen Pass in den Lauf von Henriks gespielt hat und somit dann den Ausgleich für Leverkusen eingeleitet hat.
In sozialen Netzwerken wird diskutiert, wer die bessere Frisur hat, Campbell oder Kolasinac. Was würdest du sagen, Christopher? Das ist nicht mein Fachgebiet.
Ja. Ja, bei dir auf jeden Fall nicht. Nein, das stimmt. Ja, bei Fetzi ist ja eher so die Pep Guardiola-Frisur. Ich würde sagen, Campbell geht natürlich mit den blondierten Haaren ein bisschen mehr mit dem Zeitgeist, deswegen würde ich
da auch... Was? Blondiert ist noch in? Nein, dieser Kolasinac Undercut ist doch jetzt momentan in, oder?
Also wie gesagt, ja, das ist schon 2014.
Das ist schon wieder 2014, okay.
Ich wollte gerade sagen, also Undercut ist 2014 und blonde Haare ist...
1998
oder so.
Also, ja, aber im Gegensatz zu 1998 kommt das halt gerade mal wieder und da ist Undercut das halt...
Ja, einfach, zum Teil.
Wenn ihr einen blondierten Undercut habt, dann rasiert sie lieber ab. Das ist wahrscheinlich nur am gescheitsten.
Naja, also im Fußball sehe ich immer so zwei Dinge. Zum einen gibt es manche, die sind wirklich Trendsetter, also die haben wirklich das, was gerade so der neueste Schrei ist, aber oftmals kommt es auch so ein bisschen ein Jahr verspätet zum Teil. Also das ist, oder so ein halbes Jahr verspätet, wo dann auf einmal alle Fußballer anfangen, die Frisuren zu tragen, die schon seit einem halben oder seinem Jahr dann eigentlich in Mode sind. Also die brauchen dann immer ein bisschen, bis sie das noch aufschnappen, was eigentlich aktuell abgeht.
Wir waren beim Unsung Hero. Nicht abschweifen jetzt. Konstantin.
Da nominiere ich an diesem Spieltag und eigentlich auch für alle anderen Spieltage retrospektiv Peter Gagelmann.
Für seine Analysen auf den Punkt. Oder für seine.
Es ist erstmal erstaunlich, dass Sky auf jemanden setzt, der gerade direkt, ich weiß nicht, irgendwie im Nahen Osten als Korrespondent fungiert und nur über Satellitentelefon mit ihnen kommunizieren kann. Und dann direkt aus der Warzone dann nochmal schnell die Zuschleißung analysiert. Ja.
Es ist halt echt so 1958-Style.
Ja, es ist. Also es ist so.
Uns ist die Verbindung abgebrochen. Peter Gagelmann per Handy zugeschaltet.
Naja, nicht per Handy, also der hat doch noch eine Wahlscheibe oder wahrscheinlich per Telefonzelle. Das werde ich nicht verstehen, aber es ist wirklich so, wie wenn er gerade so, wie gesagt, also Korrespondent aus der Warzone irgendwo, der hat dann irgendwie eine ganz schlechte Verbindung über irgend so ein riesen Satellitentelefon und kommt dann aus der Ferne aus 15.000 Kilometer Entfernung. Analysiert dann mal schnell die Schiedsrichterentscheidung.
Der Zungenschneider des Spieltags, Konstantin.
Wurde jetzt schon viel diskutiert. Ich nehme da Kolasinac mit seiner Rettungsaktion im Revier Derby.
Sehr schön. Christopher?
Dann nehme ich das 1:0 der TSG Hoffenheim. Die wunderbare Freistoßflanke. Jetzt muss ich überlegen, ob es Kanarabek war. Auf jeden Fall der wuchtige Kopfball von Süle war wunderbar herausgespielt und hat mal wieder die Bedeutung der Standardsituation etwas hervorgehoben.
Ich nehme den Freistoß von Melanie Behringer zum 3:1 der FC Bayern Frauen gegen den MSV Duisburg. Schön ins Kreuzig gezirkelt. Wenn man
dahin,
weiß, dass
wo die Eule schläft.
Dahin, wo die Eule schläft. Wo sich Latte und Pfosten küssen, genau da schlägt der Ball ein mit viel, viel Drall.
Ganz ruhig, Fritz.
Schönes Ding. Und dann haben wir noch den Kopfschüttler des Spieltags. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich euch gar nicht zur Einschätzung zu den anderen Partien gefragt habe. Aber Christopher ist kurz nach 7 und du willst unbedingt Redzone schauen. Und dann ja noch Basketball,
glaube ich. Wir haben ja vergessen, dass die Zeitumstellung ist und Redzone schon eine Stunde läuft.
Nein, du hast recht. Verdammt. Okay, dann können wir ja nochmal ausgiebig über die anderen Spiele sprechen. Aber naja. Vorher gibt es den Kopfschüttler des Spieltags, Christopher.
Der Kopfschüttler ist für mich Daniel Brosinski, der seinen in der Schauspielkunst, würde man sagen, seinen Emmy-Moment hatte oder seinen Oscar-Moment, als er in einem ZDF-Interview zur Frage, war es Foulspiel an ihm, ja oder nein, sagt, ja, ich wäre halt leicht berührt und dann denke ich halt, ich lasse mich halt fallen, vielleicht pfeift der Schiedsrichter Elfmeter. Und dann so auf die Nachfrage des Moderators dann sagt, war das denn wirklich nötig? Und er dann sagt, ja, ich konnte nichts dafür und der Schiedsrichter hat es halt gepfiffen. Das war schon ganz besondere Schauspielkunst und ich glaube, die Nominierung für den Kickerspruch des Jahres dürfte ihm sicher sein.
Wenn da mal nicht die PR-Abteilung ansetzen muss und ein bisschen PR-Schulung zahlen oder geben oder was es ich muss. Konstantin, dein Kopfschüttler.
Ich habe keinen.
Gut.
Ich habe nichts zum Kopfschütteln gefunden. Ich habe ja zu Beginn der Sendung gesagt, dass ich insgesamt noch nicht so das gute Gefühl habe in dieser Bundesliga-Saison.
Ja, da kannst du doch über den Kopfschütteln, über die bisherigen 9 Spieltage insgesamt, über das Niveau in der Liga
an den ersten 9 Spieltagen. Ja, aber es ist mehr so, ja, aber es ist so ein bisschen ein herablassendes, leichtes Kopfschütteln, so ein reifsches, leicht angewidert sein, würde ich sagen.
Willkommen im Alter.
Sprach's mit Ekel in der Stimme und ging von dannen.
Ja, ja, also ich bin einfach etwas angewidert, ob der niedrigen Qualität und der mangelnden Färf einfach in dieser Bundesliga-Saison. Können wir jetzt bitte abmoderieren?
Ja, mache ich auch gerne. Also jetzt haben wir es wirklich bis kurz nach 7 durchgebracht, aber haben tatsächlich die Zeitumstellung halt vergessen und Redzone läuft schon. Tut mir leid, Christopher. Also danke, dass ihr euch auch am Sonntag Zeit genommen habt. Aber die Hörer wissen ja gar nicht, jetzt wissen sie schon, dass wir am Sonntag aufzeichnen, aber eigentlich ist es ihnen ja, glaube ich, auch egal. Aber jetzt haben sie schon am Montag den Podcast. Ist auch mal was Neues.
Sie wissen es sowieso, weil als wir über das Revierderby gesprochen haben, schon über gestern gesprochen haben.
Ja, genau. Hatte ich euch mal gesagt, dass ihr einfach Samstag sagen sollt oder Sonntag. Ist aber in dem Fall jetzt nicht so schlimm. Also, mein Gott. Ja. Also, wer ihn heute noch hört, also am Sonntag, für den stimmt es ja mit dem gestern. Und der andere wird sich denken, der Eckner, weißt du nicht, dass heute schon Montag ist oder Dienstag? Und egal. Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_eckner. Danke dir.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @rammc. Danke dir und viel Spaß mit der verkürzten Red Zone.
Danke, danke.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Da könnt ihr nämlich den Vorcheck abonnieren und dann automatisch downloaden und dann direkt schon sofort, egal wo ihr seid, anhören. Der Hinweis auf Fasnacht und Fetzer kommt jetzt von mir und wir wollen eigentlich nächste Woche mal wieder eine Sendung aufzeichnen. Ist schon wieder über einen Monat her, dass wir gesprochen haben. Aber die nächste Episode kommt bestimmt, genauso wie die nächste Bundesliga-Episode. Twitter ist @check_pod, Facebook ist www.facebook.de/der-vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.